Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr auch bei dieser Folge mit dabei seid.
Wir sprechen heute über einen internationalen Fall aus dem Jahr 2008, der die ermittelnden Behörden hier in Deutschland und in Belgien mehr als 10 Jahre lang auf Trab gehalten hat. Es geht um Mord, genauer um den Fund einer grausam verstümmelten männlichen Leiche in einem belgischen Fluss.
Um dem Mörder auf die Spur zu kommen, musste erstmal geklärt werden, wer das Opfer überhaupt ist. Und das hat sich damals ziemlich schwierig gestaltet.
Einige vielversprechende Spuren führten dabei nach Deutschland. Bei uns im Studio ist heute Kriminalhauptkommissar Dieter Heimann, der als Mordermittler in Köln mit diesem Fall betraut war. Herzlich willkommen, Herr Heimann. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, auch von mir herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung.
Herr Heimann, die Polizeiarbeit in diesem Fall lag fast 10 Jahre lang in belgischer Hand. Dann haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Kölner Mordkommission übernommen. Das ist richtig so, nicht?
Ja, wir wurden wirklich erst 2018 hinzugezogen, nachdem das Opfer als deutscher Staatsangehöriger identifiziert worden war. Zuvor hatten wir zwar von dem Fall gehört, aber dienstlich damit noch nichts zu tun gehabt, waren dann gewissermaßen gemeinsam an dem Fall dran.
Ein Fall, 2 Länder. Wie oft kommt es bei Ihnen vor, dass in der Grenzregion gemeinsam ermittelt wird?
Das ist doch eher die Ausnahme, dass es gemeinsame Ermittlungsgruppen gibt. Das gehört nicht zur alltäglichen Arbeit, aber letztendlich kommt es tatsächlich hier und da schon mal vor.
Also für Sie auch ein außergewöhnlicher Fall. Wir hören in dieser Folge außerdem, was uns im Vorfeld die forensische Psychiaterin Dr. Nala Saimé über die Hintergründe solcher Taten erzählt hat. Aber jetzt fangen wir erstmal von vorne an und gehen zurück in das Jahr 2008.
Es ist der 19. Juni. Ein Spaziergänger im belgischen Amai macht eine verdächtige Beobachtung. In der Maas treibt ein in Müllsäcke verschnürtes Paket. Da die Umrisse an einen menschlichen Oberkörper erinnern, ruft der Spaziergänger die Polizei. Mit Seilwinden und einer Metallbahre ziehen Taucher wenig später das blaue Riesenpaket, an dem 2 Betonklötze befestigt sind, aus dem Wasser. Am Ufer warten bereits der damalige belgische Leiter der Mordkommission UI und ein Rechtsmediziner. In der Sendung Aktenzeichen XY gelöst vom 2. September 2022 wird der Fall nachgestellt. Wir hören mal kurz in die Szene hinein.
Sieht nicht nach einem Kinderscherz aus.
Donc lorsque je suis arrivé sur place.
Als ich am Fundort ankam, war das Bündel noch in der Maas. Wir haben auf den Gerichtsmediziner gewartet, der einen kleinen Schnitt auf Kopfhöhe gemacht hat.
Das
ist ein Mensch, Francis. Definitiv.
Oder das, was von ihm übrig ist.
Et là, nous avons vu qu'il s'agissait effectivement d'un cadavre.
Ab diesem Moment war klar, dass wir es mit einem Verbrechen zu tun hatten. Ganz offensichtlich sogar mit einem Mord.
Die Rechtsmediziner stellen fest, dass der Mann durch stumpfe Gewalt auf den Kopf und durch zahlreiche Messerstiche in Bauch- und Rückenregionen ums Leben gekommen ist. Allein an der Vorderseite des Körpers befinden sich mehr als 22 Einstiche. Arme und Beine wurden postmortem und eher unprofessionell, vermutlich mit einer Säge, abgetrennt. Die vielen Stiche lassen die Polizei vermuten, dass größere Emotionen im Spiel waren und der Täter deshalb eher im näheren Umfeld zu suchen ist. Nur, um das Umfeld eines Menschen genauer durchleuchten zu können, muss man erst einmal wissen, wer derjenige ist.
Bisher steht lediglich fest, der Mann war um die 40 Jahre alt, hatte dunkelbraunes Haar und war mindestens 1,80 Meter groß. Außerdem ergibt die Obduktion, dass das Opfer ca. 5 bis 10 Tage zuvor gestorben ist und vor seinem Tod das Beruhigungsmittel Bromazepan und Alkohol zu sich genommen hat. Wie viel genau, kann nicht mehr festgestellt werden. Und es gibt einen Hinweis, der den Ermittlern bei der Identitätssuche helfen könnte. Das Opfer hat nämlich ein Tattoo mit 2 Namen und Herzen auf der rechten Schulter. Peter und Sabine. Die belgische Polizei vermutet daher, dass der Tote aus Deutschland stammen könnte.
Und es gibt noch mehr, das nach Deutschland deutet. Eine Isotopenanalyse der Zähne belegt, dass der Tote zumindest für ein paar Jahre hierzulande gelebt haben muss. Auch die Müllsäcke, in die der Torso eingewickelt war, wurden ebenfalls bei uns produziert und verkauft. Die belgische Polizei schaltet Interpol und Europol ein. Doch die Kolleginnen und Kollegen jenseits der Grenze können nicht weiterhelfen. Das Problem? Niemand scheint den Mann zu vermissen.
Fast ein Jahr nach dem Leichenfund, am 3. Juni 2009, wenden sich die Belgier mit einer Gesichtsrekonstruktion des Opfers und einem Foto des Oberarmtattoos an Aktenzeichen XY ungelöst. In der Hoffnung, ein Zuschauer oder eine Zuschauerin könnte einen Hinweis auf die Identität des Toten geben. Aber auch das bringt keinen Erfolg. So wird der Fall zunächst zu einem sogenannten Cold Case. Und der Tote bleibt namenlos, obwohl die belgischen Ermittler wirklich alle Register gezogen haben.
»2018, also 10 Jahre nach dem Auffinden der Leiche, starten die Ermittler einen letzten Versuch, das Opfer doch noch zu identifizieren und kommen erneut zu uns zu Aktenzeichen XY ungelöst. Karl-Heinz Vomberg von der föderalen Kriminalpolizei Eupen in Belgien präsentiert die bisherigen Ermittlungsergebnisse in der Sendung und zeigt wieder das Foto mit dem Tattoo. Hören wir mal kurz rein in die Sendung, was ihn dazu bewogen hat.« Herr Vomberg, die Zahl der Hinweise hat sich ja damals hier leider in Grenzen gehalten. Warum ausgerechnet jetzt hier bei uns der erneute Versuch?
Vielleicht erreichen wir heute Zeugen, die die damalige Ausstrahlung ganz einfach nicht gesehen haben oder deren Aussagebereitschaft sich zwischenzeitlich geändert hat.
Doch danach sieht es zunächst nicht aus. Nach der Ausstrahlung trudeln zwar einige Hinweise ein, der Entscheidende ist aber wieder nicht dabei. Bis eine Polizeistation im Rhein-Erft-Kreis 2 Wochen nach der Sendung doch noch einen überraschenden und interessanten Anruf erhält. Ein dort lebender Mann glaubt tatsächlich, das Tattoo zu kennen. Er vermutet, der Tote ist sein Kumpel Peter Karl, damals 46 Jahre alt, der zuletzt im Rhein-Erft-Kreis gelebt und als Straßenreiniger gearbeitet hat. Er habe sich das Tattoo bei einem gemeinsamen Thailand-Urlaub stechen lassen. Seine Nachnamen haben wir übrigens aus rechtlichen Gründen geändert.
Herr Heimann, was denken Sie, warum hat es so lange gedauert, bis sich jemand mit dem entscheidenden Hinweis gemeldet hat?
Ja, es war schon viel Glück im Spiel, dass genau zu dem Zeitpunkt, als die Sendung ausgestrahlt wurde, jemand vor dem Fernseher sitzt und die Sendung verfolgte. Dann auch den Umstand, dass er dieses Tattoo erkannt hat, zum Anlass genommen hat, mit der Polizei in Kontakt zu treten. Bei unserem Zeugen war es genau ein so glücklicher Zufall.
Nachdem sich der Zeuge dann gemeldet hat, wie ging es weiter?
Ja, die Berghammer Polizei hat sich dann mit dem belgischen Kollegen zunächst in Verbindung gesetzt und sich über den Fall ausgetauscht. Parallel dazu sind sie dem Hinweis auf den Vermissten nachgegangen und haben über die Daten aus dem Einwohnermeldeamt erfahren, dass dieser noch nicht als verstorben eingetragen und sein damaliger aktueller Wohnort unbekannt war. Daran schlossen sich dann die entsprechenden Umfeldermittlungen an und schnell stand fest, dass der Tote, sollte der Name wirklich stimmen, das musste natürlich noch überprüft werden, tatsächlich aus Bergheim im Rhein-Erft-Kreis stammt.
Nach über 10 Jahren hatte der Tote aus der Maas endlich einen Namen. Allerdings war das bisher nur ein Verdacht, der dringend bestätigt werden musste. Wie ist man da vorgegangen?
Bei den bereits angesprochenen Umfeldermittlungen ist man dann auch unter anderem auf die Eltern gestoßen. Wir waren bestrebt, von den Eltern eine Speichelprobe einzuholen, um anhand dieser Speichelprobe die Identität des Toten zu klären durch einen entsprechenden DNA-Abgleich. Und insofern sind wir dabei dann auch auf die Eltern gestoßen, die dann bereitwillig diese Speichelprobe abgegeben haben.
Wie war denn die Reaktion der Eltern? Weil an der Stelle fragt man sich ja schon, warum die, nachdem der Sohn spurlos 10 Jahre verschwunden war, keine Vermisstenanzeige gestellt hatten.
Die Eltern haben den Sohn nicht als vermisst gemeldet, weil sie schon seit vielen Jahren absolut gar keinen Kontakt mehr mit ihm hatten. Und sie haben die Speichelprobe ohne große Emotionen zur Verfügung gestellt. Und nach deren Analyse stand dann letztlich fest, dass es sich wirklich um Peter Karl handelt.
Wir wissen nicht, was zu diesem kompletten Kontaktabbruch zwischen Peter Karl und seinen Eltern geführt hat. Und dieses scheinbare Desinteresse am Schicksal des Sohns hinterlässt auch einen schalen Beigeschmack. Aber Ihnen hat diese Tatsache bei den Ermittlungen in die Karten gespielt, oder?
Ja, insofern, dass sie damit nicht hausieren gegangen sind und somit keine Gefahr bestand, dass sie den Täter, der sich ja vielleicht im Umfeld befand, dadurch hätten vorwarnen können.
Die weiteren Ermittlungen werden ab Oktober 2018 offiziell von der Staatsanwaltschaft Köln übernommen. Was haben Sie über Peter Karl herausgefunden?
Unter anderem, dass er verheiratet war.
Also es gab auch noch eine Ehefrau.
Ja, eine damals 37-Jährige, die seit 2007 mit Peter Karl verheiratet war.
Dann waren die ja noch gar nicht so lange verheiratet, als er tot aufgefunden wurde. Trotzdem hatte auch sie ihn nicht als vermisst gemeldet.
Wir haben ermittelt, dass sie zwar bei allen öffentlichen Stellen wie Stadtverwaltung, Arbeitgeber des Mannes etc. angegeben hat, dass ihr Mann verschwunden sei. Allerdings hatte sie ihn nie bei der Polizei als vermisst gemeldet.
Und was haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen noch herausgefunden?
Wir haben in Folge dann auch noch herausgefunden, dass sie kurz nach dem Verschwinden von ihrem Mann die zuvor gemeinsam bewohnte Wohnung aufgegeben und den Mietvertrag gekündigt hatte und nur 4 Wochen später über ihren Anwalt die Scheidung in der Abwesenheit ihres Ehemannes eingereicht hat. Inzwischen war sie zudem auch neu verheiratet.
All das haben ja Ihre polizeilichen Ermittlungen ergeben, ohne dass Sie zu diesem Zeitpunkt aber schon persönlich mit ihr gesprochen hatten, oder?
Ja, wir wollten die Frau erstmal überprüfen, bevor wir mit ihr sprechen, um möglichst viel über sie herausfinden. Zudem hatte der Kumpel von Peter Karl, der ihn anhand des Tattoos ja identifiziert hatte, von einem Streit zwischen Peter Karl und dessen Frau berichtet. Und danach habe er ihn auch nicht mehr gesehen.
Das war ja jetzt doch einiges, was sie irgendwie verdächtig machte. Wie haben Sie das gesehen?
Ja, die Umstände, dass sie ihn nicht vermisst gemeldet hat und auch der Streit. All das hat sie natürlich sofort in den Mittelpunkt der Ermittlungen gerückt. Und wir haben deswegen auch entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse beantragt und auch bekommen.
Ja, und Sie wollten sie in diesem Zusammenhang mit dem Tatverdacht konfrontieren und dabei das Überraschungsmoment nutzen. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, wir sind an dem Tag in die Offensive eingeschritten und am 7. Februar 2019 standen wir früh morgens vor ihrer Haustür. Sie wohnt ja gemeinsam mit ihrem aktuellen Ehemann in einer gemeinsamen Wohnung. Dort haben wir sie angetroffen und auch direkt mit dem Tötungsvorwurf konfrontiert. Uns kam letztlich auch zugute, dass sie bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts von der Wiederaufnahme der polizeilichen Ermittlungen erfahren hat und es für sie daher auch völlig überraschend kam, dass der Fall wieder neu aufgerollt wurde und das Opfer, also ihr damaliger Ehemann, zwischenzeitlich identifiziert wurde.
Wie hat sie denn auf den Vorwurf reagiert?
Das war unter anderem auch das Verdächtige. Sie hat absolut nicht so darauf reagiert, wie man eigentlich es erwartet hätte, wenn man mit einer Tat konfrontiert wird, die man nicht begangen hat.
Und das heißt?
Sie hat überhaupt nicht überrascht gewirkt und im Gegenteil, sie war sehr gesprächsbereit, hat dann den Tatvorwurf zur Kenntnis genommen und sich letztendlich nach entsprechenden Belehrungen auch damit einverstanden erklärt, uns auf die Polizeidienststelle zu folgen, um dort umfassend zu diesem Tatvorwurf vernommen zu werden.
Also Sie haben sie zur Vernehmung mit auf die Dienststelle genommen. Und was haben Sie dann dort erfahren?
Sie ist gebürtige Polin, die um die Jahrtausendwende nach Deutschland gekommen ist, um hier als Prostituierte zu arbeiten. Sie war schon mal mit einem Freier im Vorfeld verheiratet, bevor sie 2007 Peter Karl geheiratet hat, der ebenfalls Kunde bei ihr gewesen ist.
Wie hat sie denn auf den Verdacht reagiert, sie könne etwas mit dem Verschwinden ihres damaligen Mannes zu tun haben?
Ja, zunächst hat sie die Tat vehement abgestritten, sagte aus, er hätte viele Feinde gehabt. Sie selbst habe ihn nach diesem vorausgegangenen Streit im Juni 2008 nie wieder gesehen.
Sie haben ihr dann aber auch gesagt, dass sie wussten, dass da öfter die Fetzen geflogen sind zwischen den beiden, oder?
Ja, und kurze Zeit später kam es dann, auch nachdem wir ihr mehrere Vorhalte gemacht haben, dazu, dass ihre Strategie geändert hat. Sie hat dann eingelenkt und die Tat letztendlich zugegeben. Allerdings, so wie sie behauptet hat, habe sie in Notwehr gehandelt, da ihr Mann ihr gegenüber gewalttätig geworden sei.
Und was ist Ihrer Aussage nach an jenem Abend 2008 passiert?
Sie sagte plötzlich aus, er habe sie häufig geschlagen, schon vor der Hochzeit. An dem besagten Abend habe er, wie üblich, sein Beruhigungsmittel genommen, das ihm von seinem Arzt verschrieben worden sei, aber es hätte nicht entsprechend gewirkt und als zusätzlich noch die Katze miaut habe, sei er ausgerastet.
Daria L., so nennen wir sie, gibt an, sie sei vor ihm ins Schlafzimmer geflüchtet, um sich unter der Bettdecke zu verstecken. Peter Karl sei mit einem Messer gekommen, habe damit herumgefuchtelt und herumgeschrien. Als er stolpert und auf das Bett gefallen sei, hätte sie das Messer zu fassen bekommen und zugestochen. Für sie sei in diesem Moment klar gewesen, dass nur einer von beiden lebend aus der Sache rauskommen würde. Anschließend sei sie in Ohnmacht gefallen und erst zwischen 2 und 3 Uhr nachts wieder zu sich gekommen. Dann erst habe sie realisiert, dass ihr Mann tot sei.
Wir hören an der Stelle mal in die nachgestellte Szene aus der Aktenzeichen XY gelöst Sendung vom 2. September 2022 rein.
Eva? Völlig überrascht. Hat noch sowas gesagt wie, willst du mich töten?
Was ist danach passiert? Nachdem sie ihn in den Bauch gestochen haben?
Er hat mir das Messer aus der Hand geschlagen. Mich damit bedroht, er wollte mich töten. Ich habe nur noch nach dem Baseballschläger gegriffen. Und auf seinen Kopf gehauen. Dann war es vorbei.
War er dann tot?
Ich weiß es nicht.
Laut Daria L. hatte sie also keine andere Wahl, als ihren Mann zu töten, um ihr eigenes Leben zu retten. Haben Sie ihr da geglaubt? Also haben Sie irgendwelche Belege zu seiner Gewalttätigkeit ihr gegenüber ermitteln können?
Ja, wir haben tatsächlich im Nachgang auch herausgefunden, dass er in seinen vielen, eher kurzen Partnerschaften, die vorausgegangen waren, häufiger gewalttätig geworden ist. Er soll zudem auch als Kind missbraucht worden sein, an Depressionen gelitten haben und in dem Zusammenhang auch medikamentös behandelt worden sein.
Also war er demnach auch in der Ehe mit Daria L. gewalttätig?
Ja, das haben unsere Ermittlungen tatsächlich bestätigt.
Dann ist es doch möglich, dass Daria L. ihn, wie angegeben, aus Angst getötet hatte. Oder wie haben Sie das eingeschätzt?
Grundsätzlich war es möglich gewesen, dass aufgrund ihrer Schilderungen, die sie getätigt hatte, bis zu diesem Zeitpunkt eine Notwehrsituation vorgelegen hat. Wir konnten ihr das zu dem Zeitpunkt nicht widerlegen, sodass die Möglichkeit in Betracht kam. Aber es blieb ein übles Geschmäckle bei den Schilderungen, so wie sie uns den Tathergang halt dargestellt hat.
Ich lese jetzt mal vor, was im Strafgesetzbuch dazu steht. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Und Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Sollte die Tatnacht so verlaufen sein, wie Daria L. aussagt, hätte sie also in Notwehr gehandelt und könnte dafür nicht belangt werden. Ist doch richtig, oder?
Ja, das stimmt. Und zunächst konnten wir ihre Aussage auch nicht widerlegen.
Warum? Also haben Sie an der Notwehrsituation gezweifelt?
Ja, so wie sie das beschrieben hatte und das im Abgleich mit dem Verletzungsbild, konnte das eigentlich nicht geschehen sein, denn das Opfer wies eine Vielzahl von Messerstichen an verschiedenen Körperteilen auf und das ist eigentlich durch Notwehr so nicht abgedeckt, sodass da schon zu dem Zeitpunkt erhebliche Zweifel bestanden.
Daria L. fühlte sich laut ihrer Aussage aber nicht nur körperlich von ihrem Mann bedroht. Was noch?
Die Beschuldigte sagte unter anderem auch aus, sie habe ihn Mitte 2004 als einen ihrer Freier kennengelernt. Und ihr Mann habe dann von dem Geld, was sie als Prostituierte verdient habe, unter anderem auch gelebt und ihr immer wieder damit gedroht, ihren Eltern in Polen zu verraten, womit sie ihr Geld verdient. Sie sei also während ihrer Ehe sowohl psychischer als auch physischer Gewalt ausgesetzt gewesen.
Vor allem mit dem Gewaltausbruch in der Tatnacht hat Daria L. ja ihre Notwehr begründet. Was allerdings nach wie vor offen ist, ist, was ist nach der vermeintlichen Tötung mit der Leiche von Peter Karl passiert?
Er behauptete zunächst, ihn allein entsorgt zu haben.
Noch eine Aussage, die sie am Wahrheitsgehalt von Daria Ls Version des Geschehens zweifeln ließ. Peter Karl wurden immerhin nach der Tötung Arme und Beine abgetrennt. Ein Vorgehen, das nicht nur psychisch, sondern auch körperlich ein schwieriges Unterfangen ist. Hätte Daria L. so etwas überhaupt alleine schaffen können?
Nein, das war eher unwahrscheinlich. Er war 1,90 Meter groß und wog an die 100 Kilo. Sie war vielleicht 1,65 und er von schlanker Figur. Das war für uns unglaubwürdig.
Ja, und dann gab sie ja plötzlich doch an, Hilfe gehabt zu haben. Wer soll das gewesen sein?
Ja, sie hatte sich wieder an Personen aus ihrem Rotlichtmilieu gewandt, die sie auch von früher kannte. Und in dem Zusammenhang ist sie auf einen Mann gestoßen, den sie auch nur mit Vornamen noch benennen konnte. Es soll ein Daniel gewesen sein, zu dem sie eben Kontakt aufgenommen hat. Der habe sich dann Bezahlung von mehreren tausend Euro dazu bereit erklärt, die Leiche zu entsorgen. Letztlich wäre er dann mit einer weiteren, ihr unbekannten Person in der Wohnung erschienen. Man habe dann die Leiche in der Wohnung zerlegt und dann an einem ihr unbekannten Ort entsorgt.
Das fanden Sie ja auch alles andere als nachvollziehbar. Warum?
Ja, das klang schon ziemlich unglaubwürdig, dass jemand, der vorher in diese Tat nicht involviert gewesen ist, sich auf einmal bereit erklärt, eine Leiche zu entsorgen und sich damit der Gefahr auszusetzen, selber für diese Tat belangt zu werden. Und deswegen war das komplett unglaubwürdig, womit wir sie aber auch mehrfach in der Vernehmung dann auch konfrontiert haben. Sie blieb aber dabei, dass es ihr unbekannte Personen aus dem Rotlichtmilieu gewesen wären.
Was Daria L. in der Vernehmung ausgesagt hat, haben wir ebenfalls in einer Szene nachgestellt. Wir hören mal rein.
Der Leiche wurden Arme und Beine abgetrennt. Wer hat das gemacht?
Die beiden in der Badewanne.
Und wie ist die Leiche in die Badewanne gekommen?
Ich habe ihn hineingeschleift oder eingehieft.
Sie? Alleine? Ihr Mann muss ja damals an die 100 Kilo gewogen haben.
Ich weiß selber nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Adrenalinschock, keine Ahnung. Und dann muss ich auch noch seinen Arm abtrennen.
Eben haben Sie gesagt, dass die beiden die Gliedmaßen abgetrennt haben.
Die haben mich ins Bad gerufen. Als Prüfung, unter dass ich nichts gegen sie aussagen kann, sollte ich bei einem Arm helfen. Es war der mit dem Tattoo.
Ihre Wohnung muss danach ziemlich
blutig gewesen sein. Wie haben Sie das alles sauber bekommen?
Mit ganz viel Reinigungsmittel. Und ein paar Wochen später haben wir dann renoviert.
Wer? Wer ist wir?
Das kleine Wörtchen wir an dieser Stelle sollte Daria L. zum Verhängnis werden. Es ist ja schwer vorstellbar, dass die beiden Bekannten aus dem Milieu Daria L. nach der Beseitigung der Leiche auch noch beim Renovieren geholfen haben, oder?
Ja, in der Tat. Wir sind zu dem Zeitpunkt hellhörig geworden, als sie uns jemanden aus ihrem damaligen Umfeld benannte, den sie auch aus dem Rotlichtmilieu kannte. Und auf unser Nachbohren und unsere Befragung hin hat sie dann einen ehemaligen Kollegen von sich ins Spiel gebracht. Jemanden, der als Fotograf in der Rotlichtszene damals tätig war und zu dem sie eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut hatte. Und dieser Mann habe ihr dann letztendlich bei der Renovierung geholfen. Er habe aber nicht gewusst, was zuvor in der Wohnung geschehen war.
Diesen Fotografen nennen wir jetzt mal Thomas S. Damit hat sie jetzt also jemand Neues ins Spiel gebracht.
Ja, auf diesen Mann wären wir so ohne weiteres gar nicht gekommen. Der war auch vorher gar nicht Gegenstand unserer Ermittlungen. Und am nächsten Tag wollten wir ihn dann gleichzeitig als Zeugen zu dem, wozu sie ihn ins Spiel gebracht hat, als Zeugen vernehmen.
Wie wollten Sie dabei denn vorgehen?
Wir haben die beiden gleichzeitig getrennt befragt, in der Hoffnung, dass sich eventuell abgesprochene Aussagen nach so langer Zeit widersprechen.
Wie diese Vernehmung damals ungefähr ablief, dazu hören wir noch mal kurz in die nachgestellte Szene aus der Aktenzeichen XY-Gelöst-Sendung rein.
Herr Schneider, was genau haben Sie denn in der Wohnung Ihrer Bekannten renoviert?
Ja, also wir haben den Boden rausgerissen und die Möbel aus dem Schlafzimmer entsorgt. Die Wände gestrichen, was man halt so macht, wenn man es wieder schön haben will.
Was war denn nicht mehr schön in der Wohnung?
Der Boden, der war hinüber, weil die Kühltruhe ausgelaufen war.
Und wo stand die Kühltruhe?
In der Küche natürlich.
Ah, warum wollte sie dann die Möbel im Schlafzimmer entsorgen? Das macht ja dann in diesem Zusammenhang gar keinen Sinn.
Ja, stimmt. Eher nicht. Also, keine Ahnung, Frauen halt. Die wollen doch ständig umräumen, oder?
Herr Schneider, kann es sein, dass Sie und Daria die Möbel samt Laminat nicht wegen eines Wasserschadens entsorgt haben, sondern weil da überall Blut war?
Na gut. Ich habe ihr geholfen. Nicht ihn zu töten. Nur hinterher.
Diese Aussage von Thomas S. ist der Wendepunkt in den Ermittlungen. Was ist dann passiert?
Er hat umfangreich wesentliche Details genannt und die Kollegin, die damals den Thomas S. als Zeugen vernommen hatte, kam nach seinem Geständnis zu mir in die Befragung und ich konnte dann Daria L. damit konfrontieren.
Womit genau? Was hat er gesagt?
Dass die beiden bereits vor Daria L.'s Ehe mit Peter Karl ein Verhältnis hatten und dass Daria L. öfter davon gesprochen habe, ihren Mann loswerden zu müssen, damit die beiden zusammenleben könnten.
Und wie ging es dann weiter?
Ich habe sie dann direkt mit unserem Verdacht, wie die Tat am 13. Juni 2008 abgelaufen sein könnte, konfrontiert.
Und wie dieser Moment der Konfrontation abgelaufen ist, da hören wir auch noch mal kurz in eine nachgestellte Szene aus Aktenzeichen XY gelöst rein.
Es bestehen erhebliche Zweifel an dem, was Sie bisher hier ausgesagt haben. Der Fotograf, von dem Sie gestern gesprochen haben, sitzt nebenan. Sie hatten ein Verhältnis mit ihm. Schon vor der Ehe mit Peter. Am Freitag, den 13. Juli 2008, haben Sie Ihrem Mann bewusst ein Mittel verabreicht, mit der Absicht, ihn zu töten. Doch das hat nicht funktioniert.
Mir ist schlecht, Daria. Ich brauche einen Arzt.
Ich rufe einen, leg dich wieder hin, ja?
Statt einen Arzt zu rufen, haben Sie sich ein Messer gegriffen, sind ins Schlafzimmer und haben Ihren Mann mit etlichen Stichen und einem Baseballschläger getötet. Dann haben Sie Ihren Liebhaber angerufen.
Was ist denn passiert?
Und haben die Leiche Ihres Mannes in die Badewanne geschleift und ihm dort Beine und Arme abgetrennt. Am nächsten Tag haben Sie die Leiche Ihres Mannes gemeinsam über die Grenze an die Maas gefahren und dort versenkt. Sie haben uns erzählt, dass sie den Fundort nicht kennen. Auch das war gelogen. Sie kennen die Stelle gut, denn sie haben dort mit ihrem Mann die Flitterwochen verbracht. Sie haben die Tat seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten geplant.
Eine Frau als Täterin in einem so grausamen Mordfall. Ist das nicht eher ungewöhnlich? Wir haben das im Vorfeld die forensische Psychiaterin Dr. Nala Saimi gefragt.
Ja, in der Tat ist Gewaltkriminalität eine Männerdomäne und dafür gibt es sicherlich sehr verschiedene Ursachen, die in einer komplexen Wechselwirkung miteinander verzahnt sind. Das eine ist eine biologische Ursache, nämlich das männliche Leithormon Testosteron ist verantwortlich für aggressives Verhalten des Menschen. Und Frauen haben sehr wenig Testosteron. Sie haben Testosteron, aber sehr wenig. Und insofern gibt es eine biologische Ursache dafür. Das zweite ist, dass sicher auch sozialisationsspezifische Aspekte eine Rolle spielen. Frauen werden zur Friedfertigkeit erzogen, zur Friedlichkeit erzogen.
Es gibt aber dennoch Gründe, warum auch Frauen töten.
Also Alex, ich sag mal so, Gewalt in Paarbeziehungen ist immer ein Hochrisikofaktor dafür, dass diese Gewalt in irgendeiner Weise tödlich endet. Und zwar egal jetzt, ob von Mann oder Frau.
Ja, und in diesem Fall ist es für den Mann tödlich ausgegangen. Die Notwehrversion war ganz schnell vom Tisch, auch dank der Aussagen des ehemaligen Geliebten Thomas S. Also, Herr Heimann, hat Daria L. denn dann irgendwann gestanden?
Nein. Nachdem wir sie mit den Aussagen ihres Mittäters konfrontiert hatten, hat sie nichts mehr ausgesagt, von ihrem Recht Gebrauch gemacht, keine Aussage mehr zu machen und auf einen Anwalt zu bestehen.
Im Juli 2019 stehen Daria L. und Thomas S. in Köln vor Gericht. Sie muss sich wegen Mordes verantworten, ihr Ex-Geliebter wegen Beihilfe. Die Angeklagte, die im Polizeiverhör ja von Notwehr gesprochen hatte, schweigt vor Gericht. Thomas S. dagegen sagt über seinen Verteidiger aus. Nach einer 12-tägigen Beweisaufnahme kommt das Gericht zu dem Schluss, es war keine Notwehr. Der Aussage von Thomas S., es hätte einen Plan gegeben, Peter Karl aus dem Weg zu schaffen, wird Glauben geschenkt.
Herr Heimann, was hat man denn sonst noch von Thomas S. erfahren?
Thomas S. gab an, von den Plänen gewusst zu haben, aber Daria L. von Anfang an gesagt zu haben, dass er bei der Tat nicht helfen würde.
Aber bei der Vertuschung der Tat und der Beseitigung der Leiche hat er seiner Freundin dann ja schon geholfen.
Ja, am 13. Juni 2008 habe ihn die Beschuldigte abends angerufen mit den Worten sinngemäß, ich habe es getan. Sie habe ihn gebeten, zu ihr zu kommen und ihr zu helfen. Er sei dann tatsächlich geschockt gewesen, als er zu ihr gekommen sei und die Leiche vorgefunden habe.
Wie ging es denn dann weiter?
Sie hätten in dieser Nacht beschlossen, den Leichnam zu zerteilen und mit Betonklötzen beschwert in einem Fluss in Belgien oder Holland zu versenken. Nach der Zerteilung hätten sie dann die Wohnung sauber gemacht. Am nächsten Tag hätten sie dann den Rumpf von Peter Karl in der Maas bei Amay in Belgien entsorgt und die Säcke mit den Armen und Beinen an einem anderen Ort, den wir bis heute nicht gefunden haben, entsorgt.
Diese Stelle bei Amay war der Beschuldigten aber bekannt, oder?
Ja, in der polizeilichen Vernehmung gab sie zwar an, diesen Ort nicht gekannt zu haben und noch nie dort gewesen zu sein. Wir haben aber dann später herausgefunden, dass sie sogar am Tag ihrer Eheschließung mit Peter Karl dort ihre Flitterwochen bzw. den Tag verbracht habe zum Angeln. Und wir konnten auch bei der Wohnungsdurchsuchung von ihr Bildmaterial und Fotos vorfinden, die sie an nicht genau diesem Ort, aber an der Maas in Belgien beim Angeln gezeigt hat.
Wir haben bis jetzt sehr ausführlich über die Tat von Daria L. gesprochen. Was hat man denn über ihren Hintergrund erfahren?
Ja, auch das war natürlich Gegenstand ihrer polizeilichen Vernehmung. Und demnach kam sie aus eher ärmlichen Verhältnissen, ist in Polen aufgewachsen. In jungen Jahren wurde sie laut eigener Aussage auch wohl von ihrem Onkel missbraucht. Sie habe die Schule besucht, dort einen Abschluss gemacht und später aber keine Ausbildung begonnen, weil sie in Polen halt für sich keine Perspektive gesehen habe. Und deshalb ist sie mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen, um hier als Prostituierte zu arbeiten. Und mit dem Geld hat sie ihre Familie in Polen unterstützt. Da gab es offensichtlich ein gutes Verhältnis.
Sehr schwierig war ja offensichtlich Daria L.'s Verhältnis zu Männern. Und da kann man fast von einem Muster sprechen, dem sie da gefolgt ist, oder?
Ja, sie war vor Peter Karl schon mal mit einem Freier verheiratet, der sie angeblich mit 70.000 Euro Schulden sitzen lassen habe. Das sei auch der Grund gewesen, warum sie 2003 wieder in die Prostitution zurückgekehrt sei, nachdem sie während der Ehe damit aufgehört habe. Und dort lernte sie dann auch ihr späteres Opfer, den Peter Karl, kennen. Auch ihr dritter Ehemann, den sie 2010 geheiratet hat, war ein ehemaliger Kunde von ihr.
Ein kaltblütig geplanter Mord, begangen von einer Frau. Den Statistiken zufolge ist das eher die Ausnahme. Die besagen nämlich, dass es wesentlich mehr männliche Täter gibt als weibliche. Wir hören hierzu nochmal die forensische Psychiaterin Dr. Nala Saimi.
Ja, Männer töten häufiger, also bei uns sind ja Tötungsdelikte insgesamt selten, aber Männer töten häufiger Personen, die sie gar nicht kennen oder die sie nur sehr oberflächlich kennen. Also denken Sie an Totschlagsdelikte zum Beispiel im Rahmen so einer Wirtshausschlägerei. Oder man sitzt also an anderweitiger Stelle schwer alkoholisiert zusammen, kennt sich eigentlich nicht, hat eigentlich auch miteinander gar keine große Verbindung. Ein Wort gibt das andere und plötzlich fallen dann mehrere über einen her. Bei Frauen ist es so, dass es typischerweise soziale Nahfeldtaten sind. Also Frauen töten im unmittelbaren Kreis ihrer Familie. Das heißt, es betrifft Kinder. Es kann auch die eigenen Eltern betreffen, pflegebedürftige Eltern betreffen zum Beispiel. Und den Ehepartner oder Lebensabschnittsgefährten.
Die Täterin Daria L. wollte ihren Mann loswerden. Ihren Angaben zufolge aus Angst. Wir haben Frau Dr. Saimi gefragt, ob das ein häufiger Grund ist, der Frauen zu Mörderinnen macht.
Also Frauen bei den Intimiziden ist es so, dass Frauen in der Tat dann die Entscheidung treffen, den Partner zu töten oder den Partner auch töten zu lassen per Auftragstötung, wenn sie ihn loswerden wollen aufgrund irgendwelcher Gründe. Also die Gründe können natürlich sein, der klassische sogenannte Tyrannenmord oder Haustyrannenmord. Also dass das Leben mit dieser Person so unerträglich qualvoll ist und dass große Angst besteht, allerdings sich an die Polizei zu wenden, weil einfach sozusagen der Partner so viel machtvolle und angstvolle Autorität ausstrahlt.
Jetzt haben wir etwas über die unterschiedlichen Mann-Frau-Motive gehört. Doch wie sieht es eigentlich mit der Tat selbst aus? Töten Frauen anders als Männer?
Naja, also zunächst mal ist es ja so, das merken Sie ja in den Urteilen im Strafrecht, dass Frauen eher wegen Mordes verurteilt werden und bei Männern die Kategorie Totschlag häufiger ist. Das liegt daran, dass Frauen wegen ihrer in der Regel vorhandenen körperlichen Unterlegenheit mehr planen müssen, um eine Tötung zu begehen. Das heißt, sie müssen das mehr vorbereiten und das ist also eine strategische Handlung. Und dann ist es so, dass wenn Frauen selbst Männer töten, Männer häufig im Schlaf sind oder auf einer jedenfalls arglosen Situation, also nicht darauf vorbereitet sind. Aber ein schlafendes Opfer ist natürlich nicht vorbereitet. Das heißt, der Täter hat immer eine Sekunde oder zwei Sekunden Vorsprung. Und dann kann es durchaus auch zur Verwendung von einem Messer kommen, dass die Zielperson erstochen wird.
Im Prozess kommt heraus, dass Daria L. ursprünglich die Absicht hatte, Peter Karl mit einer Überdosis Beruhigungsmittel zu töten. Allerdings schien sie die Wirkung einer Überdosierung überschätzt zu haben. Und so musste sie dann doch noch zum Messer und zum Baseballschläger greifen.
Und Thomas S.? Er hat für seine Geliebte zwar nicht gemordet, aber der zweifache Vater, der bis dahin ein völlig unbescholtenes Leben geführt hatte, hat ihr nach der Tat geholfen, die Leiche zu beseitigen. Eine Tatsache, die ihn, seiner Aussage zufolge, im Nachhinein schwer belastet hat. Dazu ein Auszug aus dem Urteil des Kölner Strafgerichts. Er habe in den ersten Wochen danach kaum schlafen können, habe immer wieder Albträume gehabt und sei nachts schweißgebadet aufgewacht. Die Bilder von der Abtrennung der Gliedmaßen hätten einfach nicht aus seinem Kopf verschwinden wollen. Das habe fast ein halbes Jahr gedauert. Er habe das Geschehene mit der Zeit verdrängt. Insbesondere, weil er mit der Angeklagten kaum darüber gesprochen habe, der Geschädigte sei ein Tabuthema gewesen. Jeder habe es für sich verarbeitet. Er könne sich bis heute nicht erklären, warum er bei der Beseitigung des Leichnams geholfen habe.
Thomas S. sagt vor Gericht aus, dass er Daria L. niemals an die Polizei verraten hätte. Aus Angst, dass er wegen Beihilfe bestraft werden würde. Und er habe ja schließlich Kinder gehabt. Allerdings habe sie ihm auch zugesichert, die Schuld komplett auf sich zu nehmen, sollten sie jemals auffliegen. Die Beziehung zwischen Daria L. und ihrem Komplizen war kurze Zeit nach der Tat vorbei. 2010 heiratete sie dann erneut.
Im Prozess gegen Daria L. zweifelt das Gericht nicht daran, dass sie in ihrer Ehe mit Peter Karl tatsächlich Gewalt ausgesetzt war. Der Richter betont sogar, dass Peter Karl von Zeugen zu Lebzeiten als aufbrausend, brutal und frauenverachtend beschrieben wird. Trotzdem rechtfertigt das natürlich niemals einen Mord. Herr Heilmann, sie hätte sich Hilfe holen können, sich an die Polizei wenden können. Aber Sie glauben, die Angst vor Gewalt stand bei ihr gar nicht so sehr im Vordergrund, oder?
Ja, das ist richtig. Bei ihr war es eher die Angst davor, dass er ihren Eltern verraten würde, dass sie als Prostituierte ihr Geld verdient hat. Und damit hatte er ihr ja regelmäßig auch gedroht. Und dass das geschieht, wollte sie auf jeden Fall verhindern.
Ja, und trotzdem muss man an der Stelle sagen, Gewalt gegen Frauen ist ein ernstes und ein ernstzunehmendes Thema. Und wie du schon sagtest, Rudi, Mord darf natürlich niemals eine Lösung sein und wird dementsprechend natürlich auch bestraft. Dennoch wollen wir an der Stelle erwähnen, es gibt Hilfsangebote für Frauen als auch für Männer, die in ihren Partnerschaften Gewalt erfahren. Und wir haben für euch einige Anlaufstellen und Kontaktadressen in die Shownotes gepackt.
Am 17. Oktober 2019 wird Daria L. am Landgericht Köln vor der 21. Großen Strafkammer wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Thomas S. wegen Beihilfe zu 4,5 Jahren. Dem Richter zufolge war er nur haarscharf an der Mittäterschaft vorbeigeschrammt. Die Aufklärungshilfe durch seine umfangreiche Aussage sei ihm angerechnet worden. Ja, und mit diesem Urteil endet auch unsere Folge heute. Doch zum Schluss noch eins. War eigentlich jemand von Daria Ls Familie beim Prozess anwesend? Immerhin, Herr Heilmann, sie wollte mit der Tat ja verhindern, dass ihre Familie überhaupt erfährt, dass sie sich prostituiert hatte. Jetzt war sie dazu noch eine rechtskräftig verurteilte Mörderin. Das dürfte eigentlich alles noch schlimmer gemacht haben.
Ja klar, wir haben ja im Ergebnis auch gar nicht erfahren, ob die Eltern überhaupt Kenntnis davon erlangt haben, dass ihre Tochter wegen Mordes vor Gericht gestanden hat. Und letztendlich wird es aber so gewesen sein, dass sie Kenntnis davon erhielten, sei es allein schon aus dem Grunde, weil sie ja den Kontakt während der Urhaft ja zu den Eltern abgebrochen hat und so die Eltern ja auch argwöhnisch geworden sein müssten. Ob das jetzt tatsächlich für sie so ausschlaggebend war, zu erfahren, dass sie Prostituierte gewesen ist, wage ich mal zu bezweifeln. Vielmehr dürfte es sie beschäftigt haben, dass sie wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden ist.
Jedenfalls waren die Eltern bei den Verhandlungen nie dabei.
Nein, das ist uns nie bekannt geworden. Sie waren weder Gegenstand unserer polizeilichen Ermittlungen, noch ist uns bekannt geworden, dass sie als Zuschauer im Gerichtssaal anwesend gewesen sind.
Dieter Heilmann war heute bei uns im Studio, Kriminalhauptkommissar aus Köln. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute zu uns gekommen sind.
Ja, ich möchte mich auch an dieser Stelle recht herzlich für die Einladung bedanken.
Auch von mir vielen Dank, kommen Sie gut zurück nach Köln.
Danke.
Außerdem sagen wir Danke an die Psychiaterin Dr. Nala Saimi und an Julia Heine, der Autorin dieser Folge.
Wie immer am Ende vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Und ganz wichtig, bleibt sicher.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein paar Sterne da, abonniert unseren Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin und tschüss. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.